Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen zum Handgepäck-Podcast, der Reise-Podcast mit Locals im Interview. Und heute geht es nochmal erneut nach Vietnam. Denn ich hatte letzte Woche die liebe Min im Interview und sie hat uns schon ganz viel zu Hanoi berichtet, der wirklich faszinierenden und turbulenten Stadt aus Vietnam. Und wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, dass sie einfach eine unfassbar spektakuläre Reise nach Vietnam gemacht hat, gemeinsam mit ihrem Partner, der sozusagen mit beim Familienbesuch von ihr vor Ort war. Und sie haben so viele spannende Städte besucht, dass wir dann gesagt haben, okay, das können wir nicht alles in eine Folge packen. Lass uns das einfach in zwei unterschiedliche Folgen auch aufteilen. Und jetzt zu Gast Min und Markus, dieses Mal in dieser Folge. Sie berichten über ihre Rundreise und beziehungsweise ihre Reise nach Vietnam, in der sie Hanoi, Saigon besucht haben, aber auch auf einer wunderschönen Tropeninsel waren, wo es nicht nur Sonnenstrand und Meer gab, sondern auch super interessante Geisterstädte. Und was sie da erlebt haben, was sie überrascht haben was für Tipps sie auch mitgebracht haben, könnt ihr euch jetzt im Interview anhören. Also es ist wirklich eine mega schöne, spannende und vor allem ja authentische Reiseberichterzählung geworden und ihr könnt euch auf eure eigene Reise damit super gut vorbereiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Interview.
Handgepäck.
Xin chào again oder so. Hallo Min und hallo Markus, heute zum zweiten Mal. Hier mit dabei, quasi Vietnam-Folge Teil 2 und so schön. Dieses Mal passend im Doppelpack. Herzlich willkommen.
Diesmal vielen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank nochmal, genau.
Ich freue mich sehr, denn wir hatten beim letzten Mal schon so ein kleines Vorgespräch und wir konnten uns gar nicht entscheiden, welche Städte, welche Regionen wir von dem wunderschönen Vietnam vorstellen wollen und haben gesagt, du bringst zu viel Stoff mit. Wir müssen das teilen und direkt zwei Folgen draus machen. Und so schön, dass du jetzt hier nochmal Zeit nimmst und uns noch mehr Input über Vietnam gibst. Und ja, diesmal wird es für mich auch eine spannende Folge, weil wir im Grunde nicht wirklich einen Ort an sich rausgesucht haben, sondern so ein bisschen mehrere kleine. Also das heißt, wir wollen uns ja unterhalten über eure Reise durch Vietnam. Hanoi haben wir jetzt schon ganz gut besprochen und jetzt geht's einmal nach Saigon. Dann habt ihr Geisterstädte besucht, wo ich auch extrem gespannt bin, was ihr erzählt. Und das dritte darfst du jetzt vorstellen, weil ich habe gesagt, ich spreche es nicht aus.
Fukurg würde ich es aussprechen.
Genau, Fukurg, die Insel.
Genau, ja. Die Insel, eine sehr, sehr schöne Insel. Da bin ich auch gespannt. Und freue mich drauf auf die ganzen Insights jetzt von euch. Und Min, du weißt ja, zu Beginn habe ich immer so ein paar kleine Fun Facts dabei. Und jetzt habe ich mir quasi passend zu diesen drei Bausteinen, die wir jetzt besprechen wollen, auch was rausgesucht. Und beim letzten Mal haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen über Städtenamen gesprochen. Habt ihr denn vor Ort mitbekommen, dass Saigon, so nennen wir es ja, oder wahrscheinlich auch die Einheimischen auch, aber eigentlich einen ganz anderen Namen hat?
Definitiv, ja.
Wisst ihr den? Wisst ihr, warum das so ist?
Also, ich denke, du redest von Ho Chi Minh City?
Genau. Ja. Das ist ja der offizielle Stadtname, aber irgendwie jeder spricht ja von Saigon. Warum ist das so?
Genau, Saigon hieß es ja ursprünglich, Vietnam war ja sehr lange besetzt durch verschiedene Länder und Staaten und seit der Unabhängigkeit, seitdem Vietnam auch wieder eins war, wurde die Stadt dann umbenannt von Saigon auf Ho Chi Minh. Und genau, das ist eigentlich der Grund, warum auch viele noch Saigon sagen. Ich sage zum Beispiel auch noch Saigon, weil das eben der ursprüngliche Name ist. Aber sage ich mal, der aktuelle Stand heute, der Name ist Ho Chi Minh.
Das heißt, wenn ich jetzt da geboren werde, steht auch nicht Saigon in meinem Ausweis, sondern Ho Chi Minh, oder?
Genau, ja.
Super spannend. Und auch, die Ortsschilder und alles muss ja dann auch Ho Chi Minh sein, aber trotzdem spricht jeder von Saigon. Das finde ich total faszinierend.
Ja,
total. Ich glaube, das hat auch noch einen langen Nachhall, weil es so viele als diese Stadt kennen, dass dieser Transit hin zu was Neuem, das dauert einfach sehr, sehr lang. Da hängt ja auch wahnsinnig viel Kultur und Geschichte dran und Also für mich war es an der Stelle auch, weil ich da selber sehr Wert drauf lege, immer aktuell korrekt zu sein, auch mit meiner Sprache. Das war schon so ein, darf ich Saigon noch sagen oder trete ich da mit irgendeinem Local irgendwo auf die Füße, also da überhaupt erstmal ein Gefühl für zu kriegen.
Genau.
Wie hängt es denn da? Und also ich habe es als total offen erlebt. So, ein bisschen Angewohnheit bei mir ist, ich gucke immer gerne YouTube-Reisevideos, während ich dort bin. Weil ich dann ganz oft Inspirationen bekomme und quasi das sofort live nachfühlen und nachleben kann, was die Leute da beschreiben. Und habe bei YouTube aber auch gemerkt, ganz viele sind da aktuell auch noch bei Saigon.
Okay, ja, super spannend. Dann Teil 2 von unserer Folge. Jetzt geht ja um die Geisterstädte. Also so richtig viel habe ich noch gar nicht rausgefunden. Meint ihr die Städte, wo sozusagen Luxusvillen gekauft wurden von InvestorInnen, die dann aber nie sozusagen bezogen wurden? Oder was genau verbirgt sich dahinter?
Also die Geisterstätte auf Phu Quoc. Ich habe sie wahrgenommen als zwei große Bauträgerprojekte, würde man, glaube ich, in Deutschland dazu sagen. Also ich hatte nur ein bisschen was recherchiert, bin da nicht so wahnsinnig tief reingegangen, aber das Bild, was sich mir gezeigt hat, ist, dass der Wunsch schon besteht, Phu Quoc weiter nach vorne zu bringen, es als Urlaubsdomizil weiter zu etablieren. Und da haben sich zwei sehr große Institutionen, also vietnamesische Institutionen, die Insel, ich sage jetzt mal, aufgeteilt und jeder macht so sein Bauprojekt. Der eine ist im Süden, der andere ist im Norden. Und da wird einfach mal gebaut, um zu gucken, was entsteht. Also so das Gefühl ist quasi, man baut mal eine Stadt, die ist komplett leer und danach stellt man Werbeplakate auf. Hier darf eingezogen werden und dann geht's los, dann wird eingezogen. Also das ist so ein bisschen das Gefühl.
Okay, aber wann soll das passieren? Ab wann können da Menschen sozusagen dann einziehen?
Eigentlich ab sofort.
Ich denke, das geht ab sofort und das tun die auch. Und das, also mir hat das so ein bisschen die Kultur und die Denkweise von Vietnam aufgezeigt, ob ich damit völlig daneben liege oder genau ins Herz komme, das weiß ich nicht, aber dieses, du hast eine Geisterstadt, die ist komplett leer und irgendwo mittendrin hast du ein Café. Und die Kaffeebetreiberin, die tut das so, als wäre sie mitten in München. Und ist da völlig fein mit. Also die hat keinerlei Allüren, dass das irgendwie komisch wäre, sondern das ist einfach ihr Leben und dem geht sie stoisch und ruhig nach und wartet einfach drauf, dass was passiert. Und die ist aber happy, erzieht da ihre Kinder und hat einfach ihr Leben und bumm und das war's. Und irgendwann ist der zweite nebendran, der dritte, der fünfte, der zehnte und irgendwann ist die Stadt voll und alles ist, wie wenn es nie anders gewesen wäre. Also das ist so ein bisschen den Vibe, den ich da empfange und kenne ich so gar nicht. Also ich kenne German Stadtentwicklung und Riesenplanung und alles muss gleichzeitig funktionieren und passen. Völlig anders dort. Völlig anders.
Das ist ja wirklich spannend. Seit wann gibt es dann diese, ja, Städte jetzt schon? Das bezieht sich schon länger oder ist das jetzt wirklich erst ein Projekt, was hier in der letzten Zeit entwickelt wurde?
Also zumindest auf Phu Quoc ist es jetzt auch so. Also ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, meine Mama war ja vor 10 oder 11 Jahren, war sie auch auf Phu Quoc und sie hat gemeint, so die ganzen Bauprojekte, das gab es ja gar nicht. Sie war auf der Insel, da gab es auch noch einen alten Flughafen, wo wirklich nur ein Flugzeug immer gelandet ist und das war's. Und mittlerweile haben sie ja den Flughafen jetzt so ausgebaut, dass der alte Flughafen jetzt im Stadtzentrum zwar, ich sag mal, noch da ist, aber da fahren jetzt auch Autos und Roller. Also es wird dann eher jetzt als Straße benutzt. Und der neue Flughafen ist jetzt ein bisschen außerhalb und der ist etwas größer. Aber ich habe gehört, die wollen jetzt einen noch größeren Flughafen bauen. Also da bin ich mal gespannt, wo er dann gebaut wird. Und ich denke dann auch, dass jetzt in den letzten 10 Jahren vor allem die Bauprojekte auf Phu Quoc, weil die Insel an sich jetzt auch immer mehr an vielleicht auch Bedeutung gewonnen hat, dass oder auch an Attraktivität, dass jetzt auch die Menschen davon jetzt hören und denken, ah ja, mal dahin, kennen sie noch nicht die Insel, vielleicht auch Geheimtipp. Und ich war jetzt auch das erste Mal auf der Insel und davor, ich war ja auch regelmäßig in Vietnam, aber ich hatte eigentlich tatsächlich auch noch nie von der Insel gehört, erst jetzt seit ein paar Jahren. Und genau, dann dachte ich mir dann auch so, dann fliegen wir doch einfach mal dahin. Und da hat sich schon einiges geändert, genau. Und wir waren selber total schockiert. Wir wollten eigentlich einen Ausflug machen in den Süden. Markus hat vorgeschlagen, ja, lass uns einfach mal einen Ausflug machen und schauen wir uns mal die Insel an. Und dann war totale Leere, ganz viele Städte, die schon fertig aussahen, aber keine Menschen, wo dann vielmehr die Bauarbeiter da waren und Autos und Roller von denen als, ich sag mal, Zivilisten und Einheimische. Das war total crazy für
Das
uns.
klingt wirklich verrückt. Naja, vielleicht können wir jetzt mit dem Interview Werbung machen für die Region. Und viele haben sozusagen das Erlebnis mal, ja, die ersten auch TouristInnen dann zu sein auf so einer schönen Insel dann. Verrückt. Genau, und genau zu der Insel habe ich auch gelesen, dass es eine besondere Seilbahn gibt, die auch eine der längsten der Welt ist. Habt ihr die gesehen? Habt ihr die genutzt? Seid ihr vielleicht mit ihr gefahren?
Also genutzt tatsächlich nicht, weil wir waren noch so baff von den Städten gewesen, wo kaum Menschen sind. Und dann sind wir, weil von der Seilbahn, die du sprichst, die ist im Süden. Und die haben wir ja auch gesehen, auch Plakate, wo die Seilbahn überall ihren Halt hat. Aber das hat uns irgendwie gar nicht interessiert, weil erstmal da drin zu sein in so einer Stadt. Vielleicht kannst du auch noch deine Eindrücke erzählen, wo wir dann auf einmal dachten, okay, wir sind ja gar nicht mehr in Vietnam. Also das fühlt sich so europäisch an, nur mit vietnamesischen Flaggen. Das hat uns dann so geflasht, dass wir die Seilbahn da gar nicht, also im Hintergrund schon, aber gar nicht im Vordergrund hatten.
Ja, also das gesamte Setup war also für mich sehr skurril. Ich bin ein großer Liebhaber unseres Südens, von Italien, von Südfrankreich, von den Bauten, von dem gesunden Verfall, von Patina, von allem, was man dort so erleben kann. Gebäude 1400, die neben irgendwelchen Neubauten stehen und wie sich das so alles organisch entwickelt. Und das wird in Phu Quoc nachgebaut, inklusive diesen Patina-Fassaden, aber eben nachgemacht. So, und das so ein bisschen als Touristenattraktion. Mich hat sehr an Las Vegas erinnert und das hatte mich halt so gecatcht. Da waren wir mittendrin, haben eine hergestellte Kolosseumssituation quasi so wahrgenommen und dahinter ist dann tatsächlich die Seilbahn. So, das, und dann waren wir quasi so geflasht von all dem, was da entsteht, so, ach, und hier ist die Seilbahn, dass die gar nicht mehr so viel Raum und Platz hatte. Genau,
Ja,
also das ist
verrückt.
schon ein echtes Abenteuer, das zu sehen, was die da entwickeln. Und das mit diesem Hintergedanken, so war ja bei uns auch die Reihenfolge. Wir haben quasi zuerst die Geisterstätte wahrgenommen, sind dann mit dem Roller völlig frei und fluffig rumgefahren und haben einfach nur Leere, Leere, Leere gesehen. Und dann macht's zack und cut und die nächste Szene, die quasi in unserem persönlichen Film danach kommt, ist Willkommen in Rom, Willkommen im Süden, hier ist Italien und es sind ein bisschen mehr Touristen und dann kam die Seilbahn.
Ja, genauso.
Das ist ja verrückt. Und dabei soll die irgendwie über 8 Kilometer lang sein und auch über das Meer gehen und ja, vielleicht auch für Leute, die Höhenangst haben, gar nicht wirklich gut geeignet sein. Aber ist ja mega spannend. Habt ihr dann auch auf der Insel geschlafen?
Auf Phu Quoc, ja, wir hatten ja 8 Tage in einem Hotel verbracht. Und also du hast, so meine Recherche, nicht so viel Auswahl, wo du auf Phu Quoc sein kannst. Ich nenne es mal die Hauptstadt, ist Duong Dong. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und da findet quasi alles statt. Und dann hast du quasi noch ein bisschen was oben im Norden. Und etwas im Süden und hier und da mal ein paar Spots, das sind aber dann quasi Hotelanlagen. So, und deswegen hatten wir uns quasi für den Mittelteil entschieden und ich für mich schon mal innerlich den Plan, so wie wir es eben auch gemacht hatten, wir fahren mal rauf in den Norden, schauen uns das an mit dem Roller, runter in den Süden, dass da dazwischen jetzt diese Geisterstädte sind, die ich auf Google und Airbnb und Co. nicht gefunden habe, logischerweise, weil man da natürlich die Hotelketten am besten findet. Das war dann eben die große Überraschung. Aber wir hatten es echt schön dort in Duong Dong. Wir hatten uns ein Hotel rausgesucht, was auf einer Hügel kann man nicht sagen. Also es war schon leicht bergig. Man musste da 5 Minuten quasi mit dem Roller bergauf fahren und dann hattest du quasi so einen Rooftop-Blick auf die ganze Stadt Duong Dong. Und das war dann unser Hotel. Das war schon echt toll. Auch die Hotelanlage, wie das angelegt war. Das war richtig cool.
Ja, mega. Ich bin total gespannt und weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinen ganzen Fragen. Für diejenigen, die die erste Folge mit dir noch nicht gehört haben, gib vielleicht noch mal einen ganz kurzen Einblick ja zu dir und deiner Verbindung zu Vietnam und was eure Reise so jetzt besonders gemacht habt und warum wir uns jetzt auch gleich noch ausführlicher über Saigon auch unterhalten wollen.
Genau, also ich bin ja in den 90ern geboren in Deutschland, nicht in Vietnam. Und ich bin quasi die erste Generation von Vietnamesen und Vietnamesinnen, die auch in Deutschland geboren wurden. Zumindest, sage ich mal, von den Vertragsarbeiterinnen, die in der DDR waren und quasi nach der Wende auch Kinder gebären durften. So, und mein Bezug zu Vietnam ist, dass ich ja vietnamesische Wurzeln habe, also beide, also meine Eltern kommen aus Vietnam und auch da tief verwurzelt, meine ganze komplette Familie wohnt in Hanoi. Und deswegen war das total schön, noch einfach mal über die Stadt zu sprechen, nicht nur über die Stadt selber, sondern auch was Persönliches. Und ja, das waren gerade einige Fragen. Ich weiß nicht, was du noch gefragt hast.
Genau, wie eure Reise sozusagen dann war. Also ihr seid in Hanoi angekommen, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Und dann, wie ging es weiter? Was habt ihr dann noch alles gesehen?
Genau, wir kamen eigentlich planlos nach Hanoi, wo wir noch keine Route hatten und einfach mal gucken wollten, wohin es uns verschlägt. Und dann hatte ich den Vorschlag gemacht, okay, jetzt waren wir über eine Woche in Hanoi, lass uns mal eine andere Großstadt entdecken, einfach mal, um vielleicht die Unterschiede wahrzunehmen oder vielleicht auch, wie der Süden ist, von der Stadt her, weil das doch ein bisschen anders ist, auch historisch, wie die beiden Großstädte sich dann entwickelt haben. Und ja, dann waren wir auch für ein paar Tage in Saigon gewesen und haben dann aber auch schnell gemerkt, wir brauchen auch diese Ruhe und einfach mal wirklich so eine Art Strandurlaub. Nicht nur Städtetrips, sondern auch mal die Seele baumeln lassen, ein bisschen mehr Natur sehen und spüren. Und dann haben wir gedacht, okay, fliegen wir dann auf Phu Quoc. Also wir sind nur geflogen von Hanoi nach Saigon, von Saigon nach Phu Quoc. Und ja, für mich war das auch das erste Mal Phu Quoc. Und da dachten wir uns, okay, das ist doch eigentlich eine schöne Route, einfach mal in dem Monat, wo wir da waren, einen guten Gesamteindruck zu bekommen von Vietnam. Und das würde ich schon empfehlen für diejenigen, die, sag ich mal, das erste Mal in Vietnam sind, erstmal reinzukommen, sowieso Hanoi. Manche nehmen dann auch noch Zentralvietnam mit, sowas wie Hoi An ist auch ganz schön. Genau, also ja.
Wie würdest du denn oder wie würdet ihr die Unterschiede beschreiben zwischen Hanoi und Saigon von den Städten her?
Also das Erste, was mir spontan einfällt, ist, ich spüre den Unterschied zwischen Nord, Mittel und Süd, wenn ich unsere drei Stationen so sehe, nicht nur im Wetter, sondern wie sich tatsächlich das Wetter dann auch auf das ganze Leben auswirkt und wie das Leben dann eben Städte hervorbringt. Also ich finde, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Ich bleibe mal bei Saigon, was jetzt kürzer ist, ist mehr im Süden und ich finde, das spürt man. Das atmet schon ein bisschen mehr auf. Ich weiß nicht, wie es im Hochsommer dort ist, aber zu der Zeit, wo wir jetzt waren, das ist ja jetzt so Januar, Februar gewesen, da war in Hanoi ein Wetter, ich würde es als einen sehr frühen Frühling bezeichnen und in Saigon war das schon, so sagen wir mal, Anfang Sommer bis hin zu der Sommer ist spürbar. Da sieht man dann auch andere Pflanzen, Palmen und es wird wirklich südlicher. So, und das aber gepaart mit einer Großstadt. Es wird ein bisschen offener, die Straßen werden ein Stück weiter. Also es atmet alles irgendwie so ein bisschen auf, wo gefühlt der Norden, der dann im Winter natürlich auch ein bisschen kühler dort ist, da zieht man sich eher zusammen und das merkt man bis in die Straßen rein. Da ist alles einfach verdichteter, was auch seine Schönheit mit sich bringt. Also gerade die Altstädte, das ist ja was der Asiate sowieso sehr gut kann oder der asiatische Raum, dieses Hochverdichtende, wo man irgendwo gefühlt vorne 2 Meter Kulisse von einem Laden hat, aber der hat dann 10 Meter Tiefe und du findest einen Baumarkt, der ist so dicht wie bei uns in Hornbach oder eine andere Marke. Das finde ich immer wieder faszinierend und das war mein Gefühl von Hanoi versus Saigon versus Phu Quoc. Umso mehr in den Norden, umso verdichteter ist es, was
Okay.
die Großstadt selbst angeht.
Und wenn man jetzt vielleicht wirklich nur 2 oder 3 Tage Zeit hat, um sich Saigon anzuschauen. Was würdet ihr jetzt als Tipp geben? Was sollte man unbedingt sehen oder was lohnt sich vielleicht auch nicht unbedingt anzuschauen?
Also das Erste, was mir da einfällt, ist das Wissen überhaupt erstmal, dass Saigon in Districts, in Stadtteile aufgeteilt ist, die man auch auf YouTube sehr gut findet. Und ich finde, da kann man sich einen Gefallen tun, indem man erstmal reinfühlt und klarkriegt, was ist man selber für eine Person. Möchte man Party People, dann ist man vielleicht in District 1 sehr gut aufgehoben, weil da brummt's und es ist sehr laut und du hast einfach das Leben pur da drinnen. Will ich es eher ruhig und entspannt, dann bin ich bei District 2 einfach sehr gut aufgehoben, weil das wesentlich chilliger ist. Wir hatten einen Roller, wer sich das traut, ich habe es geliebt, wir haben es geliebt, man kommt schnell vorwärts, man kann eben diese Districts auch mal wechseln und kann sich einen Eindruck verschaffen, ob da 3 Tage reichen. Also ich glaube, ich würde mir vorab mal diese Districts angucken und dann ein Gefühl für bekommen. Wo starte
Was
ich überhaupt?
sagst du, braucht man entspannt und wie viele Tage braucht man eigentlich, um Saigon gut zu sehen?
Also das, was wir hatten, fand ich schon ziemlich optimal. Das sind irgendwas zwischen 5 und 8 Tage. Ich glaube, danach wird es dann auch so viel, wenn ich alles sehen will, dass ich dann schon in die Überforderung komme, weil ich so viel aufnehme, das kann ich gar nicht verarbeiten. Und dann komme ich mit dem Gefühl raus, dass ich eigentlich doch nicht so wirklich was erlebt habe. Und da so ein Grenzgang zwischen, ich kriege jeden District, den ich mir raussuche, auch gut mit. Das war, was wir vorhatten. Also wir haben uns quasi nur in 3 bewegt. Mit dem
Wie
Wissen,
viele
wir
gibt
lassen
es denn?
dann, ich glaube, so 12 oder 13 sind es insgesamt.
Also 12 Distrikte, die durchnummeriert sind, also von 1 bis 12. Und dann gibt es aber dann rundherum noch andere Distrikte, die Namen haben. Also sagen wir mal so, vielleicht, keine Ahnung, 16 Distrikte oder so sind es dann. Genau.
Wobei wahrscheinlich, also die Publiken, sage ich mal, die dann auch Touristen und reiserelevant sind, das dürften die ersten 7 bis 8 sein. Und die restlichen, das sind dann, würde ich sagen, eher klassische Wohngebiete.
Randgebiete eher,
Ja, die
genau.
Vororte, genau,
Genau,
okay.
richtig.
Genau. Und District 1 liegt halt quasi wirklich im Zentrum so. Den hatte ich mir rausgesucht. Ich persönlich, nachdem wir eher die ruhigeren Typen wären, beim nächsten Mal würde District 2 bevorzugen. Das war dann, wo wir quasi immer mit dem Roller hingefahren sind. Und genau da geht's los. Also da würde ich starten, ein Gefühl für entwickeln. Über
Okay.
YouTube, da kriegt man das ganz gut.
Und was habt ihr besichtigt vor Ort? Irgendwelche Tempel oder was habt ihr gesehen, was so typisch für Saigon ist?
Also tatsächlich erstmal so dieses Gefühl auch im Straßenverkehr einfach mal wie es ist im Vergleich zu Hanoi. Und ich meine, ich war nur Beifahrer, aber konnte trotzdem alles miterleben und das war Wahnsinn, wie verdichtet in Saigon noch der Verkehr war. Also viel trubeliger als jetzt im Norden. Und wir hatten auch keine Pläne gehabt für Saigon, wo wir auch gemerkt haben, wir möchten einfach mal die Stadt fühlen, gar nicht Sehenswürdigkeiten hinterherlaufen oder in Museen zu gehen, sondern einfach mal zu sein und da, wo wir sind, die Leute aufzusaugen, die Atmosphäre, einfach mal auch durch Straßen zu gehen, die vielleicht auch so keine Bedeutung haben, aber trotzdem, wenn wir da durchgelaufen sind, was macht es dann auch mit uns und wie fühlt sich das denn auch an? Und das war sozusagen auch unser Erlebnis in Saigon, einfach den Unterschied zu spüren zu Hanoi, wie unterschiedlich das dann auch ist.
Gibt es auch von der kulinarischen Seite Unterschiede? Also sagt ihr, in Hanoi wird eigentlich komplett nochmal anders gegessen als in Saigon oder ist es schon ähnlich?
Das ist eine gute Frage. Also,
Oder
District
soll ich dich eher nach dem
1.
Kaffee fragen? Ist der Kaffee anders? Ich weiß.
Oder wir können das so machen. Ich kann kulinarisch noch kurz was sagen und dann gehen wir zu Kaffee über, weil das ist so das Themengebiet von Markus. Genau. Also kulinarisch ist es schon anders. Wir hatten, also Markus, das war so lieb, er hat uns eine vegane Foodtour geschenkt, wo wir da auch nochmal kulinarisch, ja, für 2, 3 Stunden Saigon erleben konnten, was sie so zu bieten hat, die Stadt, auch an veganem Essen. Und wir hatten
Weißt du
auch
noch, worüber ihr das gemacht habt, diese Tour?
Das war Airbnb, hatten wir die gebucht.
Ach, über Airbnb.
Genau.
Ich kann ja auch noch mal den Instagram-Account von unserer Guide schicken. Ich glaube, Saigon Tour, irgendwas, Food Tour heißen die dann. Genau, können wir uns dann, kannst du dann auch gerne mal verlinken.
Ja, gerne.
Und genau, und sie, also unsere Guide, Spring, hieß sie, sie hat halt gemeint, naja, die Gerichte sind schon alle ähnlich, aber die Einheimischen, also auch im Süden, würden sagen, nee, das ist komplett unterschiedlich. Und dann würden sie aber auch anders heißen. In Hanoi im Norden ist zum Beispiel die klassische Pho, sehr traditionell zu essen. Und im Süden eher weniger. Dafür gibt es im Süden auch mehr sowas wie Bánh Xèo, also so vietnamesische Pancakes, in Herzhaft, wo dann auch der französische Einfluss dann auch mit dort reingeflossen ist, was du im Norden zwar auch hast, aber ursprünglich kommt es dann eher aus dem Süden. Auch sowas wie Bánh Mì, also vietnamesische Sandwich, angehaucht, angelehnt so ein bisschen an französische Baguettes, wo du halt wirklich längliche Baguettes hast mit Füllungen, aber die sind klassisch vietnamesisch.
Zum
Und
Beispiel, was ist auf so einem Baguette dann drauf?
Da ist drauf, also das klassische Nicht-Vegane, das startet mit einer Pâté, nennt sich das, also so eine Fleischstreichpaste, würde ich es jetzt mal so übersetzen, also Pastete. Und dann alle möglichen Arten von Fleisch kannst du mit drauf tun. Typisch Huhn und ähnliches, das würde dann im Veganen ersetzt werden durch Soja, Tempeh, sowas in der Richtung. Salat, Kräuter und Soßen. Und dieses gerade mit Soßen, da ziehen die eine unglaubliche Geschmacksweite in so ein simples Baguette mit rein. Das ist irre. Also, das ist schon wirklich eine Geschmacksexplosion, dieses Ding. Nicht wie wir
Sind es auch wieder solche
hier.
fischbasierten
Auch ja, aber das sind dann auch mal Chili-Soßen, das ist dann auch mal was Süßes mit dabei, was Säuerliches, also das nimmt wirklich die volle Bandbreite ein und das ist wirklich wie wenn du ein ganzes Gericht inklusive einer Fond als Geschmack in der Semmel verpackt
Soßen?
bekommst. Also das ist weit, weit
Verrückt.
mehr als eine belegte Semmel, wie man die bei uns hier so kennt. Also absolut
Ja,
zu
sehr cool.
empfehlen.
Ja, schon leider mit den Kräutern. Das ist schon echt lecker, ja.
Ja, klingt sehr gut. Das ist quasi Fusion Kitchen, Französisch-Vietnamesisch.
To go auf die Hand für 1 Euro, genau.
Sehr gut. Lecker.
Ja, voll. Ein super
Okay,
Partner.
und ja, Min, ich hatte dich, glaube ich, gerade unterbrochen. Wolltest du noch was anderes sagen zu diesen Baguettes?
Nein,
Und
alles
dann
gut.
war ja.
Wurde schon alles gesagt.
Schon alles gesagt. Dann gehen wir rüber zum Kaffee. Wie ist da der Unterschied? Hast du ihn gemerkt zwischen Hanoi und Saigon?
Also ich würde sagen, Kaffee und Kulinarik, um vielleicht auch die Brücke zu schlagen, hat sich für mich ähnlich verhalten von Hanoi nach Saigon, nach Phu Quoc. In allen 3 Stationen habe ich einfach gemerkt, es wird auch wieder wärmer, es wird auch touristischer in einer gewissen Art und geht dann weg von traditionell und einfach. Also Hanoi war für mich dieses traditionelle und einfache, wo schon auch, was eine Großstadt immer hervorbringt, fancy und neu und experimental, aber so die Hoheit war schon klassisch. Und in Saigon habe ich gemerkt, da kommt schon sehr viel Fremdeinfluss mit dazu. Man hat sehr viel andere Restauranttypen auch, also auch Esstypen dann, dass man sehr viel mehr Indisch zum Beispiel findet, was man in Hanoi jetzt nicht so viel hat. Da ist schon, also meiner Wahrnehmung nach, Vietnamesisch sehr weit vorne und man findet sehr viel weniger andere Esskultur. Und in Phu Quoc steigert sich das dann nochmal so um typische Inselaspekte. Also in Phu Quoc hast du dann deutlich mehr Eiskaffee. Hanoi kriegst du noch das Ganze in warm. Das musst du in Phu Quoc schon wirklich deutlich dazu sagen, dass du hot möchtest, weil sonst kriegst du immer kalt mit Eiswürfel, egal was du bestellst. So, und genau, also das würde ich sagen, zieht sich wirklich durch im Essen wie im Kaffee. Ich habe in Vietnam, was den Kaffee angeht, so ein paar Klassiker ausgetestet. Die kriegst du überall. Also so den klassischen schwarzen Kaffee, das ist ja in Vietnam für mich sehr überraschend war als Learning, in Vietnam kriegst du ja den Robusta-Kaffee primär und zwar den reinen. Das heißt, du trinkst dort 100% Robusta-Kaffee, den ist man hier eigentlich gar nicht gewohnt. Also hier, wenn du in den
Muss
Kaffee
dann
gehst.
der Unterschied, ist es stärker oder aromatisierter oder wie ist das Geschmackserlebnis dann?
Ich würde sagen, es passt wiederum sehr gut zum Land. Also der Kaffee schmeckt wirklich wie Vietnam. Und anders als ein italienischer Kaffee, so, also der ist dem Namen nach, dieses Robusta, das drückt es schon sehr, sehr gut aus. Der ist sehr robust. Er ist vom Koffeingehalt her doppelt so stark. Das finde ich, merkt man auch. Aber nicht so lang anhaltend. Also bei mir wirkt er nicht so lang anhaltend und das ist dann wiederum angenehm. Und was ich bei einem Robusta sehr zu schätzen weiß, der hat so gut wie keine Säuren drinnen. Und das ist sehr magen- und verträglichkeitsfördernd. Also ich mochte das sehr und trinke ihn auch hier sehr gerne. Tatsächlich
Ja,
noch.
ich habe schon gehört im letzten Interview, dass du den ganzen Koffer voller Kaffeebohnen mitgebracht hast.
Gott sei Dank. Ich hatte ein bisschen Sorge, ob es das hier überlebt, weil ich hier in einem anderen Kaffee-Game bin. Aber ich muss echt sagen, der bleibt. Das ist ein ganz, ganz toller Kaffee. Und man kriegt diesen 100% Robusta hier eben kaum zu kaufen. Das ist eine absolute Nische hier in Deutschland. Andere Länder habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber hier kriegst du den nicht. Hier wird er halt verblendet. So typisch, wie man es kennt, dass du 70, 30 Arabica Robusta hast und das ist dann die Espresso-Bohne. So ist man das gewohnt, aber den reinen 100%igen kaum möglich. Und
Jetzt
dort
machst du
unten
mich
trinkt
echt
man den nur.
neugierig. Also ich glaube, ich muss mich bei euch mal zum Kaffee trinken einladen, bevor er alle
Welcome.
ist. Ja, cool. Und habt ihr Tipps oder erinnert ihr euch noch an Restaurants oder Cafés in Saigon oder vielleicht auch auf der Insel, wo ihr sagt, oh, da müsst ihr unbedingt hingehen, das lohnt sich.
Definitiv. Also in allen drei Städten, da gab es für uns ganz klare Highlights. Ja, sehr.
Welche sind das? Erinnerst du dich noch an die Namen?
In Hanoi, weißt du es, da waren wir noch kurz vor Abflug, wo wir zweimal waren. Einmal mit der Family und einmal alleine. Das vegane Restaurant.
Ach so, aber es ist ja kein Kaffee.
Ach so, Entschuldige, hast du nach
Es
Cafés
ist egal, es
gefragt?
ist beides. Kaffee und Restaurant, alles gut.
Okay.
Stimmt, das hatte ich auch in der Hanoi-Folge, hatte ich es auch noch nicht erwähnt. Also in Hanoi war das dieses Satu. Das ist so vegan, vegetarisches Buffet. Und wir waren, also auch allein die Ambiente, das Essen, das war ja kein klassisches Buffet, wo du dir an einem Buffettisch was nimmst, sondern du hattest irgendwie alles in einer Karte und dann konntest du dir diese Häppchen wählen und dann brachten die Bedienung auch an deinen Tisch. Und wir wussten gar nicht so richtig, wie das Ganze funktioniert und wie viel das überhaupt kostet. Wird das dann per Schüssel abgerechnet oder wie viel wir da essen oder ist es ein Pauschalpreis? Und dann hatten wir mal nachgefragt und dann meinte die Kellnerin, ja, ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt, es kostet nur 6 Euro?
12 Euro
12
pro
Euro pro
Person, all
Person?
you can eat.
Ja,
Und
wow.
also das war hier ein absolutes High-Class-Restaurant. Also deswegen hatte ich so ein bisschen versucht rauszufinden, wie es funktioniert, weil in der Speisekarte stand vorhin drin, 10 oder 12 Dishes kann man wählen und dann ein Preis dahinter und das waren irgendwie dann 30 Euro für 12 Dishes. Ich hatte aber nicht gecheckt, dass das ist so ein fertiges Paket für To Go. Und dass man All You Can Eat für 12 Euro hat und nur für die Getränke bezahlt und ein High-Class-Getränk dann 3 Euro kostet. Also, wir haben am Schluss, glaube ich, 35 Euro bezahlt und ich dachte mir nur, wie soll das funktionieren? Das ist einfach nur irre. Also,
Wahnsinn.
super lecker, super toll, kann ich total empfehlen.
Das klingt wie vietnamesische Tapas, aber all you can eat.
Ja, ja.
Genau.
Und also, gerade für einen Veganer ist es ein absoluter Traum. Also, das Restaurant ist einfach toll.
Okay, welches Café ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Ganz egal jetzt wo.
Den Namen müsste ich tatsächlich nochmal kurz nachrecherchieren. Das erste, was mir einfällt, ist, wo Mins Cousine uns hin mitgenommen hat. Da gab es den sehr bekannten Egg Coffee, den Eierkaffee. Da wird quasi rohes Eigelb aufgeschlagen mit ein paar Zutaten und darüber dann der Kaffee gegossen. Und also das ist eine Süßspeise, das kann man nicht als Kaffee bezeichnen. Aber ich
Aber war
fand
es gut?
es wahnsinnig lecker. Also ich mag es total. Einmal die Woche, glaube ich, reicht, weil sonst sagt der Körper irgendwann, hey.
Stopp, genau.
Genau.
Sang Kaffee heißt das. Können wir uns dann auch, können wir euch dann auch noch
Ah, gerne.
Ja. Genau, da war genau der Egg Coffee. War dann.
Und ansonsten tatsächlich, also wenn man einfach nur einen guten Kaffee haben will, so erstaunlich es klingt, du kriegst ihn überall. Also egal, wo du hingehst, ob du auf der Straße bist, ob du in den Kaffee gehst, ob du in einem Restaurant bist, dieser Kaffee, der schmeckt immer gleich gut, weil er halt von der Zubereitung auch sehr simpel ist. was man im Siebträger-Metier jetzt nicht so ganz hat. Also da macht es wirklich die Barista-Fähigkeit aus, wie gut ein Kaffee am Schluss schmeckt und ein Espresso oder Cappuccino. In Vietnam trinken die ja sehr viel Thin-Filter basiert. Also das ist quasi so eine Kleinform von einem Filterkaffee. Da kommt am Schluss so viel raus wie ein doppelter Espresso in der Menge, aber er ist gemacht wie ein normaler Filterkaffee und der ist von der Machart her sehr einfach und sehr, sagen wir mal, verzeihlich. Auch was ein falsches Einstellen von der Bohne oder sowas eingeht. Und von daher, also mir als schon recht kritischen Kaffeetrinker hat jeder Kaffee sehr gut geschmeckt.
Wow, mega. Das klingt wirklich gut.
Ja, also ich bin
Und
kaum.
als ihr dann auch in Saigon wart, ist es auch typisch mit den ganzen Streetfood-Märkten, dass sie sagt, okay, man kann eigentlich rund um die Uhr überall auf so Märkte gehen und dann sich auf den Straßen einfach das zu essen holen? Oder sagt ihr, nee, das ist schon eher dann mehr mit Restaurants und Cafés?
Also ich würde schon sagen, weniger Streetfood als in Hanoi. Also Hanoi ist ja wirklich, gibt es ja Streetfood ohne Ende. Und in Saigon, was wir erlebt haben, das ist schon sehr westlich angehaucht. Also die Restaurants sind auch nobler und gehobener. Die Preise sind auch etwas teurer als in Hanoi. Was wir zum Beispiel auch erfahren haben in Hanoi, wenn du dann zu Locals gehst oder Streetfood isst, dass es sehr untypisch ist, dort Trinkgeld zu geben. Das heißt, du zahlst wirklich nur den Preis, den sie da verlangen. Und na klar, bei, sag ich mal, moderneren Cafés, dann nehmen die auch Trinkgeld an. Aber so bei den Einheimischen, bei den Locals, hat mein Papa ja auch gesagt, nee, kein Trinkgeld geben, bist du verrückt? Das macht man nicht. Und aber in Saigon haben wir das schon erlebt, so dass da auch Servicegebühren wir dann auch zahlen mussten, was ja, also das waren ja Beiträge, das war echt nicht viel. Oder auch, dass Trinkgeld dort auch erwünscht ist. Also hatte schon so einen westlichen Einfluss, wie wir das dann auch kennen, wie auch hier in Deutschland. Genau, also das nochmal dazu.
Ich denke, in Saigon das Streetfood findet man schon, aber das ist wieder so ein District-Thema. Also District 1, dieser Hauptdistrikt, da war das
Gar
eher
nicht.
weniger, da waren die Stadtbilder auch recht clean und dementsprechend Restaurants dann sehr weit vorne. In anderen Districts war das wieder völlig anders und ich denke, wenn man in die Lebensdistrikts rausgehen würde,
Das
hätte man
schon,
wieder
ja.
dieses Bild, aber in Hanoi hast du das halt quasi so
Überall.
gemischt, dass dann der Tourismus da drin auch stattfindet.
Genau.
Ja, verstehe. Wir hatten uns beim letzten Mal ja auch über solche, sag ich mal, Parkgewohnheiten unterhalten. Ist es in Saigon dann genauso, dass wenn ihr zum Restaurant geht oder irgendwo einkaufen geht, dass man da auch wirklich da genauso parken sollte vor dem Geschäft? Oder ist es da dann wieder eine ganz andere Kultur und ganz andere Regeln?
Also ich habe es genauso erlebt dort. Also das war sehr deckend. Ich überlege gerade Phu Quoc unten die Insel, aber auch dort. Nee, ich würde sagen, das ist wirklich eine einheitliche Regel. Man parkt vor dem Etablissement, wo man dann auch drinnen ist und konsumiert, wo das nicht so ganz klar ist und quasi die, die Erfahrung gemacht haben, die Betreiber, hey, das wird ständig irgendwie komisch gemacht, dann setzen die jemanden vorne hin. Der hat dann so sein Areal und der kümmert sich dann darum. Und je nachdem kann es sein, meine Interpretation, dass der entweder von den Geschäften bezahlt wird oder der selber einen kleinen Obolus verlangt, was sich aber umgerechnet im 10 bis 20 Cent Bereich bewegt. Was der dann bekommt, das sind dann mal 5.000, 30.000 ist ein Euro. Also das ist lächerlich wenig. Und für mich war es immer ein schönes, gutes Gefühl, weil ich wusste, da wird einfach aufgepasst. Also die schieben dann auch mal den Roller so hin, dass niemand dann dran eckt und hängen noch mal die Helme um, also sehr betüdelt und das in einer sehr angenehmen Art.
Sehr gut. Das heißt, man braucht aber immer so ein bisschen Bargeld auch in der Tasche, um den dann auch bezahlen zu können.
Sehr empfehlenswert auf jeden Fall, ja. Auch gerade das Kleingeld. Also Kleingeld ist ja dort auch Scheine, die haben keine Münzen, also es geht nur um Scheine, aber da immer mal was Kleines haben, ist super wichtig, ja.
Ja, und auch kulinarisch habe ich auch einen Unterschied gemerkt. Vor allem auch in Distrikt 2. Da waren auch viele Cafés und Läden, auch so Bäckereien, die dann Sauerbrote angeboten haben, also auch noch so diesen französischen Einfluss hatten. Und da sahen die Cafés auch einfach anders aus. Also ich würde sagen, ja, irgendwie westlicher und auch viel moderner, auch was das Essen anbelangt, viel, also viele Kreationen, die auch einfach raffiniert sind. Also was mich dann auch total überrascht und beeindruckt hat, Vietnam ist ja auch so vielfältig. Also Vietnam ist ja eigentlich auch ein Kakaoland, was eigentlich niemand weiß. Einer der größten Kaffeeländern, was eigentlich auch nicht wirklich jemand weiß, weil Vietnam dann noch sehr anonym ist und auch, ich sag mal, vom Marketing her nicht wirklich genannt wird. Aber im Hintergrund macht Vietnam auch so vieles. Und vor allem in Vietnam werden ja auch Cashews angebaut. Und da waren wir auch in einem Restaurant. Da waren wir total fasziniert von dem Cashewkäse. Also die hatten wirklich fermentierten Cashewkäse angeboten. Die Cashews kamen auch aus der Region und die schmecken halt ganz anders als die Cashews, die wir hier in Deutschland kennen. Auch viel, viel frischer, auch viel süßlicher und cremiger, wenn du die verarbeitest. Und also der Cashewkäse in Saigon, den wir gegessen haben, der war, also ich fand den Hammer. Ich glaube, wie heißt der? Ich glaube, der Laden, der hieß auch Cashew, also Cashew mit K.
Glaube auch, ja.
Genau. Und die haben auch selbstgemachten Kombucha. Also wir waren da total fasziniert, was sie da auch angeboten haben. Ja.
Ja, das klingt alles so gut, wirklich so lecker. Man kann, glaube ich, so einen richtigen Food-Trip nach Vietnam machen und sich dann durch diese ganzen Stationen kosten, sei es von dem traditionellen bis hin dann zum westlich moderneren. Und auf der Insel, gibt es da irgendwas, was euch in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, oh, da müsstet ihr eigentlich unbedingt das oder das mal ausprobieren?
Also ich hätte zwei Spots.
Na los.
Also ein Matcha-Spot, den ich total toll fand. Also der heißt Kacha. Und wir waren total verwundert, weil wenn es kein Schild gegeben hätte und wenn wir das auch nicht auf Google gesehen hätten, wär da total unscheinbar, weil das war irgendwie wie so eine Art Café, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, er hatte dann so ein Tor gehabt, du gingst da rein und das Einzige, was er hatte, waren so zwei Klappstühle und seine Matcha-Bar und du kommst da rein und das sieht aus, als wäre man da bei ihm zu Hause, weil da selbst die Speisekarte hing dann an der Wand geklebt mit Tesa. Und das war alles so einfach gemacht, so nach dem Motto, ne, er hatte irgendwie Lust, mal Matcha anzubieten. Also nimmt er einfach seine Räumlichkeiten, tut da ein paar Stühle hin, macht dann einfach so eine Matcha-Bar auf mit einem einfachen Tisch und alles. Und genau, und hat ein Schild dann draußen und ja, hat dann so sein Matcha verkauft. Und das fand ich total schön, weil auch die Kreationen und auch geschmacklich fand ich den Matcha total schön. Genau, und der zweite Spot, das war dann auch so gegen Ende unserer Reise oder unserer Zeit auf Phu Quoc. Das war ein veganes Restaurant, das nennt sich Bep An. Und da habe ich tatsächlich den leckersten Mango-Milch getrunken, jemals auf Vietnam. Also der war super lecker, auch mit richtig schön orangereifen Mangos, mit Pflanzenmilch, Eis gemixt und das dann einfach getrunken. Und das war so lecker, weil die ganz anders geschmeckt haben, auch die Mangos aus Vietnam. Und auch das Essen war total toll. Also es waren so meine beiden Highlights an so Kulinarik gewesen auf der Insel.
Oh, das klingt wirklich alles so gut. Da bekommt man richtig Lust jetzt drauf, ja, Mango mal zu essen.
Wie geht
Super,
es
super lecker.
weiter? Hast du?
Ich habe überlegt und also was ich auch schon öfter erzählt habe, was mir bei der Insel sehr hängen geblieben ist, was ich sehr mag, obwohl es eine Südseeinsel ist und sehr touristisch, ist sie leise. Also man hat dort nicht, zumindest zu der Zeit, wo wir jetzt da waren, unglaublich viel Party. Also gerade auf der Hauptstraße kenne ich aus anderen Ländern, dass dann eine Disco neben der anderen und ein Beat übertönt den anderen und man kann sich kaum mehr unterhalten, wenn man gegenüber im Restaurant sitzt. Das ist dort alles extrem leise und zurückhaltend und trotzdem brummt. Und diese Mischung, die mochte ich unheimlich. Also dass dort der Vibe spürbar ist und man kann 24/7 seinen Personal Abenteuer haben, aber man kann auch zur Ruhe kommen, wenn man das möchte. Und das geht quasi beides direkt nebenan. Und das, also die Mischung, die habe ich so noch nicht kennengelernt. Die kenne ich auch aus Thailand nicht. Da ist alles so ein bisschen lauter und intensiver. Und das ist mir generell auf der ganzen Reise so im Vergleich aufgefallen. Vietnam ist da leiser und also für Leute, die das mögen. Sehr, sehr vorteilhaft.
Spannend. Ja, und ist euch sonst noch, sind euch andere kulturelle Unterschiede noch aufgefallen, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich gut zu wissen, für so eine Reisevorbereitung? Also gibt es irgendwelche Fauxpas oder Fettnäpfchen, wo man vielleicht nicht reintreten sollte, wo ihr uns jetzt einen Tipp geben könnt?
Also eher positiv, dass ich sage, Mut haben, Vietnam zu entdecken. Es ist ein fantastisches Land. Ich hatte ein einziges Mal das Bedürfnis, eine Tasche, wo ich Sachen drin hatte, die ich gekauft habe, am Roller hängend, so ein bisschen zu beäugen, wo ich 5 Meter weiter war. Und das war genau dort, wo Touristen waren in der Ecke. Ansonsten im ganzen Land, ich hätte alles inklusive meinem iPhone einfach drauf liegen lassen. Und hätte überhaupt keinen Stress gehabt, dass da irgendwas wegkommt. Also extrem freundlich, extrem ehrlich, sehr dienstleistungsorientiert und auch nicht dieses touristisch dienstleistungsorientierte, sondern wirklich ehrlich.
Ach,
Also
schön.
ich kann es einfach nur ermutigen, unglaublich tolle Leute, macht wahnsinnig viel Spaß und das auch ohne, dass man dort Locals kennt oder eine Familie hat. Also ich habe mich noch nie in einem Land so schnell so wohl gefühlt und ich habe schon einige durch. Also es ist wirklich ein
Ah,
tolles Land.
schön. Gab es irgendwelche Apps oder so, die euch die Reise erleichtert haben? Weil sagt, das könnte man sich im Vorfeld mal runterladen?
Also ich habe nur die Klassiker benutzt. Google allen voran, Google Maps und Airbnb. Wir hatten Grab ausprobiert. Also wer hinkommt und Mut hat, das auf jeden Fall.
Die Taxi-App.
Nicht nur, also Grab ist so eine, dem Namen nach, greifen, also bring's mir, egal was, bring mir Essen, bring mir einen Kaffee, oder bring mir ein Taxi. Also das ist all inclusive. Wir hatten das Abenteuer, wir haben es dann nicht über Grab gemacht, weil Grab quasi das Restaurant nicht inne hatte, wo wir was bestellen wollten. Dann haben wir WhatsApp Grab gemacht. Vielleicht auch so, also per WhatsApp kann man mit allen dort in Kontakt treten. Wir waren mit unserem Hotel mit dem Manager per WhatsApp verbunden und der hat uns wie ein Concierge quasi den ganzen Tag begleitet, wenn wir es gebraucht haben. Wir waren mit
Cool.
unserem Roller-Service mit WhatsApp in Verbindung. Also direkt wirklich mit den Leuten verbinden, mit den ganz normalen Kommunikations-Apps und da Mut haben, einfach drauf loszulegen. Die mögen das. Also unser Rollerverleiher Fukurk, den ich auch wärmstens empfehlen kann, das war einfach nur der Hammer. Die sind so nett. Wir hatten am letzten Tag quasi vor unserem Abflug einen Platten und mussten dann den Roller aber noch zurückbringen. Und ich habe schon überlegt, wie ich das machen soll. Und der Hotelmanager hat sich da mit reingetan und hat geholfen. Und dann kamen die um 8 Uhr in der Früh am Abflugtag, haben den Roller repariert, während wir noch geschlafen haben. Und wir kamen aus dem Hotel raus und konnten einfach weiterfahren. Und es hat nichts gekostet. Also das war einfach der Wahnsinn. Und das zeigt wirklich auf, wie es da unten ist. Also genauso mit dieser Gesinnung dahinter.
Ah, sehr, sehr schön. Was würdest du sagen, für wen lohnt sich eine Reise nach Vietnam? Also wer sollte unbedingt mal nach Vietnam kommen?
Also ich habe es kennengelernt als den einfachsten Einstieg in den asiatischen Raum. Das wäre mein Tipp. Also jeder, der Bock hat auf Asien und nicht weiß, wo er starten soll, starte mit Vietnam. So einfach habe ich es noch nie erlebt.
Ah, mega. Hast du irgendwie dich besonders noch vorbereitet? Also braucht man eine Impfung oder wie war das mit Visa zum Beispiel?
Gar nichts. Also kein Visum. Ich glaube, du weißt es, wie viele Wochen.
Ich glaube, visumfrei bis zu 45 Tagen tatsächlich, also auf jeden Fall über einen Monat. Das haben sie jetzt geändert. Davor waren es, glaube ich, nur 2 Wochen. Und hatten aber schon mal gehabt, dass jeder ein Visum brauchte. Das hatten sie ja schon abgeschafft, genau. Aber aktuell sind das über 40 Tage visumfrei für eben Ausländer.
Genau, und also wir hatten eine SIM-Karte mit einem Prepaid-Flatrate-Vertrag. Das hatte liebenswerter Mamaweise der Papa von Min uns schon vorerledigt gehabt. Da 2 Karten organisiert, überall empfangen, Internet-Flat fertig. Hätte 30 Euro pro Karte gekostet für den Monat, komplett flat. Also das ist auch super entspannt und kostet kaum was. Und dann kann man eigentlich schon direkt loslegen, wie ich schon gemeint hatte. Also wer sich's traut, ein Roller, das ist echt ein Ab. da muss man einfach mal gucken, ob man eben sich das zutraut in der Stadt. Aber man kommt auch so prima vorwärts. Also mit Grab kann man quasi jederzeit hinten drauf springen auf einen Roller und sich einen holen und dann fährt der einen. Das ist auch schon mal ein kleines Abenteuer, da muss man das selber nicht machen. Und es kostet auch fast gar nichts. So, und von daher, also ich wüsste jetzt wirklich keine einzige Barriere, wo ich sage, da müsste man aufpassen, da sollte man was vorbereiten. Impfungen hatten wir auch nicht. Da muss ich jetzt aber sagen, da sind wir halt persönlich recht entspannt. Dass wir eher drauf aufpassen am Anfang, mal so ein bisschen reinkommen. Also was ich immer so generell aber vermeide, ist, dass ich sofort ins Streetfood gehe, sondern langsam starten. So erstmal ins Restaurant, dann mal ein bisschen mit Früchten, sich akklimatisieren und dann nach 3, 4 Tagen mal gucken, dass ich erste Dinge probiere, wie jetzt ein Banh Mi zum Beispiel, ein Sandwich, was schon sehr standardisierte Gerichte sind. Und erst ganz am Schluss setze ich mich dann an den Grill am Boden zu den Locals und mache damit.
Ja, sehr, sehr cool. Ach, schön. Vielen Dank für eure ganzen Einblicke. Habt ihr noch irgendwas abschließend, wo ihr sagt, das möchtet ihr gerne noch loswerden oder das ist euch noch in Erinnerung gekommen? Dann schießt gerne los.
Also ich persönlich empfand es wieder einmal mehr als sehr angenehm, von Norden nach Süden zu reisen oder andersrum vom eher kühlen ins warme. Diese Akklimatisierung, die fand ich unheimlich gut. Und ich persönlich mag es auch sehr langsam reinzufinden und zu kommen und sich da nicht zu überwältigen. Insofern, also wenn man vorhat, nicht nur eine Stadt zu entdecken, sondern das ganze Land. Ich fand es sehr schön, da im Norden zu beginnen und sich dann in den Süden vorzuarbeiten, weil das ist dann so wirklich das Sahnehäubchen, wenn man am Schluss am Strand liegt mit der Badehose und man sich quasi auch Schicht um Schicht freischält in seinem Urlaub.
Ja,
Also für
seid ihr von da
die,
dann zurückgeflogen oder seid ihr wieder nach Hanoi?
wir hatten dann nochmal den harten Cut am Schluss, genau, weil von Hanoi fliegt man dann ja zurück und
Ja.
von daher hatten wir die Schleife nochmal rauf ins Kühle für 3 Tage. Das ging dann aber auch völlig klar, weil man wusste schon, was einen erwartet und man war schon drinnen. Das ist dann doch anders, als wenn man jetzt von Deutschland rauskommt und durch die verschiedenen Klimazonen durch muss. Genau. Also das ist mir noch so ganz oben drüber hängen geblieben, dass sich das wieder einmal mehr für mich bewahrheitet hat. Das ist gut. Und ansonsten wäre es für mich genau das, sich in der Stadt nicht zu überfordern, sich eine Sache rauszusuchen, wo man sagt, da hängt was dran. Bei uns tatsächlich habe ich gemerkt, ist es schon dieses Foodie-Thema und Kaffee Matcha und damit auch quasi so federführend das Land entdecken. Also dafür ist es prädestiniert, weil es so viel Angebot gibt und das ist jeden Tag ein Grund aufzustehen und rauszugehen und alles zu entdecken.
Ja, sehr, sehr schön. Dann kann ich euch jetzt aber nicht entlassen ohne meine beiden Abschlussfragen. Da bin ich gespannt. Ich habe vorhin, Ermin, bei dir bei Instagram noch gesehen. Ich glaube, das war auf deiner Vietnam-Reise, dass du in deinem Handgepäck, wahrscheinlich nicht im Handgepäck, aber du hattest auf Reisen so Organizer für Schränke dabei. Stimmt das? War das? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, genau, eher für den Koffer tatsächlich.
Ja.
Das war super praktisch. Also einfach so dieses, man hat diese Organizer in dem Koffer drin und dann kann man einfach die Klamotten aus dem Koffer gleich in den Schrank und du siehst sie dann auch super schön. Also ich finde so auf Reisen, wenn man Platz hat, auch im Koffer, sind solche Organizer, finde ich, total, total nützlich.
Ja, mega, mega gute Idee. Und hattet ihr irgendwas auf der Reise noch im Handgepäck, wo ihr sagt, das sollte man unbedingt dabei haben, wenn man gerne einen Trip nach Vietnam macht?
Ja, fällt mir sofort was ein. Powerbanks.
Na, das sind ja
Also das
absolut,
war
ne?
das Essential schlechthin.
Ja. Braucht man einen
Ja.
Adapter eigentlich?
Ich
Nee.
habe keinen gebraucht,
Nee.
nee. Also es passen sowohl diese Eurostecker, das sind diese etwas kleiner, dünneren, wie man beim Rasierapparat oder so hat, als auch die großen, passen beide quasi in jede Steckdose. Also keinerlei Adapter notwendig. Genau. Aber die
Okay.
Powerbanks. Wir haben sehr, sehr viel mit Google Maps gemacht, Navigation auch am Roller. Je nachdem, was man für ein Smartphone hat, das geht
Das
so
ist
schnell
fest, ja.
leer.
Ja.
Und da vielleicht auch noch, fällt mir gerade ein, in Hanoi und in Saigon auch ist das Bezahlen mit Karte sehr gut möglich. Bis drauf eben über Smartphone mit Karte bezahlen. Auf Phu Quoc fast nur mit Bargeld. Also da konnten wir kaum mit Karte bezahlen. Das heißt, auf der Insel sollte man das Bargeld mit dabei haben. Genau. Und trotzdem haben wir dort auch wahnsinnig viel Strom gebraucht für unsere Smartphones.
Das glaube ich. Sehr gut. Dann habe ich eine Handgepäck-Spotify-Playlist, wo natürlich bei der letzten Folge schon Hello Vietnam mit draufgepackt worden ist von dir, Lynn. Habt ihr noch ein anderes Lied? Was verbindet ihr jetzt noch mit eurer Reise, was ihr gerne mit auf die Playlist packen möchtet?
Gute Frage. Also bei all den Eindrücken habe ich persönlich immer gerne mal die ruhigen Momente genossen, weil Vietnam selbst, dadurch, dass es so brummt und im Aufbau ist, also ein bisschen Baustellenfeeling hat man überall auf Vietnam, bis rein in das letzte Spa und auch dort hört man vielleicht mal irgendwo einen Hammerschlag.
Also Baustellenmusik.
Also darauf muss man sich einstellen und fürs Kontrastprogramm habe ich ganz gerne Spa-Musik gehört mit neuesten Kopfhörern, um
Also
tatsächlich mal.
irgendwas Chilliges.
Ja. Weil, also Trubel kriegt man dort auf eine Art genug. Und die paar Minuten, wo ich dann da wirklich komplette Ruhe hatte, das habe ich super genossen.
Und selbst die Vietnamesen und Vietnamesinnen, wenn die Musik hören, dann kommt immer nur so, ja, so Romantik und langsam und Schnulz. Also zumindest auch bei meiner Familie, dass sie dann ja wirklich so romantische, langsame Musik sich anhören, ganz viel. Also
Das
das.
wäre, was bei uns der Schlager ist. Das gibt es da drüben noch mal ein bisschen anders
Aber
und
in
da muss man sich
gedämpfter.
dran gewöhnen.
Also kein Partyschlager, sondern
Nee,
wirklich
nee.
so
Nee, nee.
einfach ruhig passend zu Vietnam,
Ja,
genau. Ein
genau.
bisschen gediegener und
Beruhigter
ja, schön.
Schlager.
Beruhigter Schlager, ja. Sehr gut.
Da schaue ich mal, was ich da finde und überrasche euch einfach.
Super gerne.
Gerne, gerne.
Ja, schön. Vielen Dank für die ganzen Tipps und für eure Reisebeschreibung. Und ja, war mir wirklich eine Freude, mit euch beiden zusammen aufzunehmen. Und ich weiß, es wird nicht eure letzte Reise gewesen sein und freue mich, wenn ich
Definitiv,
dann
ja.
bei Instagram wieder mehr davon sehe oder vielleicht auch eines Tages mal selbst mit in Vietnam bin. Und ja, wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Zeit und wir verabschieden uns wieder mit Ciao, oder?
Ja, auf jeden Fall. Servus, ciao, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Servus, ciao.
Alles Gute.
Also dann. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.
Danke, ciao.
Ciao.
Und was packst du immer in dein Handgepäck?